Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Herzlich willkommen zurück zu meinem Lieblingspodcast. Und heute sitze ich hier allein im Studio, aber ich habe trotzdem zwei ganz tolle Gesprächspartner dabei. Zum einen, wie immer, bei uns ist der
Tim Peters, der krank zu Hause sitzt mit Corona, aber trotzdem sich so engagiert, dass er sich dazuschaltet.
Und bevor ich unseren Gast vorstelle, ich habe ja heute jetzt hier die Macht und das gibt natürlich direkt mal einen tollen Applaus.
So, er hat jetzt die Kontrolle über das Gut für Wort mit den Jingles. Also wenn die Folge scheiße wird, das ist einzig und allein Roberts Verdienst. Ne? Ich habe damit nichts zu tun. Ich distanziere mich jetzt schon von der Folge. Aber gut.
Ich hoffe, man hat dich jetzt gehört wegen dem, also du hattest so ein Vogelgezwitscher nebenbei. Bei uns noch als Gast und wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist, Thomas Shiozawa, herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Herzlichen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Thomas, möchtest du dich, bevor wir zu unserer Frage des Tages kommen, die wir ja immer jetzt...
Noch ein Hinweis, genau.
Ja, bitte.
Sofort. Wir weisen wieder auf die Umfrage hin.
Jetzt schon, ne? Ja, sehr gut.
Wir nerven euch ja jede Folge damit. Guckt in die Shownotes, da ist der Link zur Umfrage, wo wir euch kennenlernen. Nicht analysieren, sondern kennenlernen wollen. Da bitte dran teilnehmen. Vielen Dank. Jetzt kannst du, Robert.
Ja, jetzt, also genug vorgespult jetzt geht's weiter. Thomas, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, Thomas Shiozawa. Ich arbeite an der Uni Tübingen und zwar dort schon seit geraumer Zeit als Anatom, als Präparierkurs organisieren und all sowas, Lehrorganisation. Ich habe mal Arzt gelernt, aber das ist lange her. Ich habe das nie wirklich praktizieren dürfen, außer ja praktisches Jahr natürlich und so, was man da alles machen muss. Und bin dann in der Wissenschaft gelandet und in der Lehre und in der Lehrforschung am Ende auch. Ja, und das mache ich jetzt seit geraumer Zeit hier.
Ja, unser Thema heute ist ja Professional Identity Formation. Bevor wir da gleich zu kommen und vielleicht auch einmal vor allem erstmal hören, was das überhaupt ist und wie das geht, kommen wir zu unserer Einstiegsfrage. Und zwar die Einstiegsfrage heute ist, was war unser früherer Berufswunsch, bevor wir uns für das entschieden haben, was wir jetzt tun?
Ich wollte mal Journalist werden. Ich war freier Mitarbeiter bei einer Zeitung, wie man das früher so mal gemacht hat. Und dann war aber der Zeitpunkt des großen Zeitungssterbens, der anfing. Und wo dann damals der Chefredakteur, mit dem ich gut verstanden habe, der hat gesagt, Tim, mach was anderes. Jetzt werden die Märkte werden so geflutet mit Redakteuren, die entlassen werden oder so, die keine Anstellung mehr finden. Das ist gerade kein attraktiver Markt. Und deswegen habe ich mich umorientiert. Aber das war damals, war eine coole Zeit, hat auch Spaß gemacht, aber... Deswegen hat es mich dann zweite Wahl halt Wissenschaft, ne, wie das so ist.
Thomas, möchtest du weitermachen?
Na klar. Ich habe kurz überlegt, in meiner Abi-Zeitung wurde das auch schon mal gefragt. Und ich glaube, da steht Philosoph, Dirigent und Politiker. Das ist insofern natürlich lustig, weil so wie das in Abi-Zeitung möglich ist, habe ich das nicht selber geschrieben, sondern das haben ja andere über mich geschrieben. Hatte damals die Bewandtnis, dass ich solche lustigen Fächer in der Schule gewählt habe, wirklich wie Philosophie und musikalisch war ich auch schon immer. Und Reden ist vielleicht das Einzige, was ein bisschen hängen geblieben ist.
Da passt du hier gut rein.
Ja, genau. Und das mit der Medizin hat sich alles erst später ergeben. Also im Wesentlichen über den Zivildienst. Das war nie mein erster Berufswunsch im eigentlichen Sinne. Aber inzwischen habe ich, glaube ich, hier ganz gut reingefunden.
Du hast deinen Frieden damit gemacht quasi.
Ja, ich würde es auch immer wieder machen, muss ich ganz klar sagen. Medizin ist ein cooles Studium.
Klar, Robert.
Ja, ich wollte es relativ lange schon, mich dann natürlich auch etwas länger darauf vorbereitet, da einen Studienplatz zu kriegen. Aber parallel wollte ich tatsächlich, weil ich das Fliegen ja so liebe, wollte ich tatsächlich zur Bundeswehr gehen und Tornado-Pilot werden. Und weil ich aber rot-grün schwach bin, habe ich damals tatsächlich diese Ishihara heißen, die, glaube ich, diese Bilder auswendig gelernt, mit diesen, wo man, ne? Damals gab es ja noch nicht so, ne, Internet und so, das heißt, da gab es halt Bücher und die habe ich auswendig gelernt. Da wusste ich, auf Seite 37 kommt die Zahl 55. Das hat dann irgendwie, die erste Runde habe ich damit überstanden, aber dann kam es relativ schnell raus und dann war ich raus und ich bin eigentlich auch ganz froh.
Aber du hast dann gemerkt, hey, ich kann gut auswendig lernen, Medizin.
Genau, das war die logische Konsequenz.
Hat super geklappt, aber.
Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zum Thema nämlich. Du hast es schon gesagt, Robert, vorhin, Professional Identity Formation. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade sagen, hey, was ist das denn, würden wir einfach mal auch mit der Frage starten. Thomas, was ist das eigentlich?
Ja, es ist eigentlich ein ganz interessantes Konzept. Ich muss dafür ein bisschen ausholen, mache ich irgendwie gerne, und vielleicht auch ein bisschen in den historischen Kontext gehen. Wir alle kennen den guten Herrn Blum. Ihr habt ja immer im Podcast, erwähnt ihr ja immer so ein paar Standards der Medical Education. Ja, Millers Pyramide hatten wir schon, ne? Blums Taxonomy hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder?
Nicht, glaube ich.
Weiß nicht, genau. Also Herr Blum war
das kennt ja jeder.
Erkennt ja. Nein, deshalb erklären wir das jetzt nochmal. Das war ein Erziehungswissenschaftler, glaube ich, ein Edukationspsychologe in den 50er Jahren, der schon mal Taxonomien erstellt hat, wie man so lernt und was man so lernt. Und auf den führt sich diese klassische Trias zurück, die man bestimmt schon mal gehört hat, ne? Dass man nämlich irgendwie im Medizinstudium was wissen lernen muss und so ein paar Fertigkeiten, aber auch Haltung. Also bei ihm heißt es natürlich Knowledge, Skills and Attitudes. Und wie sich das Medizinstudium in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt hat, Knowledge waren wir schon immer ganz gut drin, glaube ich, ne? Hier 55 auswendig lernen und so. Mhm. Skills ist das, was in den letzten 10, 20 Jahren richtig ins Studium reingekommen ist, und zwar mit voller Macht. Finde ich total gut, allein schon von der Lernsteuerung her. Ne? Die Leute müssen praktische Prüfungen machen. Mhm. Ich habe noch einen U-Kurs gehabt, ganz klassisch, Patienten und so. Da habe ich eine Klausur geschrieben. Constructive Alignment ist ja auch was Wunderbares, was ihr immer gerne macht. Ne? Ja. Constructive Alignment null, ja, weil ich meine, ich habe keinen Patienten untersucht. Ich habe Kreuzchen gemacht. Keiner weiß, ob ich einen Patienten untersuchen kann. So, das Skills-Ding haben wir quasi, glaube ich, auch ganz gut eingenordet. Vor allem, wenn wir vielleicht jetzt mal einen Bundeshaus kriegen. Aber die dritte Säule, dieses Attitudes-Ding, das ist noch ein ziemliches Buch mit 7 Siegeln. Und an manchen Standorten gibt's da schon ein bisschen mehr. Und wer uns natürlich wieder weit voraus, das ist der angloamerikanische Raum, die das schon vor 20 Jahren angefangen haben, allerdings aus einem ganz anderen Hintergrund, nämlich, dass die ärztliche Profession so ein bisschen mit ihrem Selbstverständnis, sag ich mal, angeeckt ist. Da gibt's ja Studiengebühren und man muss Geld verdienen und hat ganz viel Schulden und deshalb sind die monetären Zwänge anders und dann sind die Ärzte immer mehr abgedriftet in dieses ganze wirtschaftliche Zeug und dann kamen die, dann das wirtschaftliche Denken und dann kam die Gesellschaft im Wesentlichen und hat gesagt, nee, so wollen wir die Ärzte nicht. Die müssen altruistisch, empathisch, was auch immer. Also die müssen doch andere Werte verkörpern. Und das fanden die Ärzte natürlich auch. Und dann haben sie gedacht, Moment, aber das müssen wir auch irgendwie ins Studium reinpacken. Und das Erste, was sich damit im Prinzip gefunden hat, ist Professionalism als Idee, als Inhalt, also professionelles ärztliches Verhalten. Mhm. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren nochmal ein bisschen weiter gedreht, weil da hat man tolle Definitionen gemacht. Wie stellen wir uns das vor? Welche Werte soll der Arzt verkörpern, aber da hat man festgestellt, naja, das kann man jetzt nicht in eine Vorlesung gehen und sagen, jo, so müsst ihr sein, tschüss, viel Spaß, sondern das muss ja irgendwie sich bilden und wachsen und hat das Ganze etwas Prozessorientierte gefasst, deshalb ist dieses Formation da reingekommen, weil das, was ja im Prinzip bedeutet, dass es ein Prozess ist und wenn man es jetzt ganz breit sieht, dann fängt der Prozess irgendwann an, aber der hört auch nie auf, weil wir immer weiter lernen und weil wir immer mehr Eindrücke sammeln als Ärztinnen und Ärzte, die uns prägen mit dem, was wir tun, was wir machen und was wir wollen. Und die Idee von Professional Identity Formation ist, dass dieser Prozess, der läuft so oder so irgendwie ab. Ich meine, das ist eine andere spannende Frage vielleicht auch an euch. Was habt ihr denn so, wie habt ihr in eurem Studium denn eure Profession und eure Professionswerdung so wahrgenommen? Was hat euch zu dem gemacht, was ihr seid an Beruf? Das ist bei Tim besonders interessant, weil du bist ja kein Arzt, oder?
Ja, stimmt, ja.
Genau, aber beim Robert sicherlich eine Frage, so was hat dich denn beeinflusst? Wer hat dich denn beeinflusst und welche Ereignisse? Und das sind ja Sachen, die auf jeden Fall ablaufen. Kann man vielleicht auch gleich noch ein bisschen später ins Detail drüber gehen, aber wo natürlich die Fakultät das Ganze auch steuern kann oder zumindest versuchen kann, das ein bisschen zu lenken. Und da gibt's Ansätze, die ich auch sehr spannend finde, wo ich mich selber mit ein bisschen beschäftigt habe und ja, wo ich natürlich auch in dem entsprechenden GMA-Ausschuss mitarbeite, wo wir uns über sowas Gedanken machen.
Ja, ich würde direkt da reingrätschen. Also zum einen interessant, als du es gerade gefragt hast, also bei mir waren es zum Beispiel, es gab Schlüsselereignisse, also wo ich so sagen würde, da hat es bei mir so eine Entwicklung gegeben. Es gab Personen, es war so sehr vorbildorientiert oder wo mich Leute für was begeistert haben oder so, das war so ein Punkt. Aber du hast ja schon gesagt, es findet auf jeden Fall statt. Und ich würde dann sagen, ja, aber wie will ich denn jetzt als Lehrender, wenn ich jetzt auch den Podcast höre, wie kann ich denn dann jetzt sagen, okay, ich schaffe jetzt Teachable Moments, ich schaffe jetzt Lehreinheiten, konstruiere Veranstaltungen, wo ich das Thema an. Also wie mache ich das denn planbar? Ja. Und die zweite Frage, die dockt so ein bisschen an. Besteht nicht die Gefahr, dass die Leute dann sozial erwünscht unterwegs sind? Also die gucken einen Stundenplan, aha, ich soll ja altruistisch sein und empathisch und tralala, dann bin ich ja dann für die 2 Stunden mal, dann ist der Herr Schiozawa zufrieden, dann gehe ich wieder nach Hause. Also was würdest du darauf sagen?
Ja, richtig. Also die letzte Frage können wir sehr gerne ansprechen, aber ich glaube, es ist ganz schlau, vorher mal so ein bisschen über Ideen und Konzepte zu reden. Mhm. Weil, ganz ehrlich, mich würde auch noch interessieren, was beim Robert so dabei war.
Ja, sehr gerne. Das waren auf jeden Fall Rollenvorbilder. Und da will ich auch gerne nachher nochmal mit dir darüber sprechen, auch eine Vorliebe für bestimmte Fächer, weil ich erlebe natürlich meine Kollegen aus anderen Fächern sehr häufig sehr viel anders. Und selbst innerhalb der Chirurgie ist in meiner Praxisvertretung, in einer chirurgischen Praxis, da agiere ich ganz anders als in der Klinik. Also das Arbeitsumfeld erwartet andere Dinge von mir. Aber können wir gleich auch mal zu kommen. Also bei mir waren es Rollenvorbilder und eben die Chirurgien, die ich dann eben wollte. Und da, ja, da, du passt dich an. Also ich habe mich angepasst, tatsächlich. Und erst jetzt später meinen eigenen Weg vielleicht so ein bisschen gefunden.
Super. Also wie macht man das oder wo lernt man das? Ihr habt die zwei wichtigsten Punkte schon implizit selber genannt. Das eine ist ganz viel Vorbild lernen. Also dieses Cognitive Apprenticeship oder überhaupt dieses Apprenticeship Model, ich habe da jemanden, den finde ich gut und irgendwie will ich so sein wie der, das spielt eine große Rolle. Mhm. Und das ist eine Sache, wo ich auch gerade bei Professional Identity Formation zum Beispiel Faculty Development extrem wichtig finde, weil eigentlich muss jeder Dozent, jede Dozentin wissen, dass er zu jedem Zeitpunkt Vorbild ist. Ja, also auch das hier als Message für die, die da draußen das hören. Wir können gar nicht aus dieser Rolle raus, weil wir sind für die Studenten ja irgendwie AnsprechpartnerInnen und leben denen was vor. Und so wie wir uns verhalten, spiegelt das auf die Studierenden zurück. Ja, klassische Situation, Blockpraktikum, scheiße, noch viel auf Station, muss noch drei Aufnahmen machen, irgendwie, okay, jetzt kommen da die Studenten, ja, ach Leute, wisst ihr was, heute schöne Wetter, ich gebe euch mal die Unterschrift, ist doch nett, könnt ihr lieber ins Freibad gehen. So. Alle zufrieden, aber was so das professionelle Verhalten hat, ist das auch eine Message, ja, vor allem bezüglich von Lehre und Stellenwert. Also ja, solche Ereignisse sind das zum Teil und das ist das Zweite, also Schlüsselmomente, Schlüsselereignisse, wo Sachen passieren, sind natürlich immer prägend, auch fachbezogen natürlich. Vielleicht sind es bei dir, Robert, auch fachlich bezogene Sachen gewesen, wo man mal im OP geschehen. Also ich kann mich auch an meine Chirurgie-Rotation und Blockpack erinnern, waren super Sachen dabei. Total klasse OPs, weiß ich jetzt noch, und Sachen, die man selber machen dürfte, und dann packt es einem und denkt man, boah, eigentlich ist das cool hier. So. Also Ereignisse, Personen, Erlebnisse. Und das ist auch so eine der Grundtheorien, die hier reinspielt. Ja. Die nächste Sache für die Show Notes, ja. Dewey, Experiential Learning, also erfahrungsbasiertes Lernen ist etwas, was hier eine große Rolle spielt. Mhm. Leute selber Erfahrungen machen lassen und der eigentliche Schlüssel, finde ich, wenn man das Curricular einsetzt, weil das ist der Unterschied zu dem, es passiert jetzt irgendwie so automatisch von alleine, ist, dass die Leute darüber nachdenken sollen, was da wann, wo, wie passiert ist. Also Reflexion. Mhm. Reflexion, 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 rauf und runter, drüber nachdenken, was passiert, wie, warum, was bedeutet das für mich, was möchte ich daraus lernen für mich, welche Ziele setze ich mir und so weiter. Das ist meiner Meinung nach sowieso der Schlüssel zu sehr, sehr vielem, egal ob das über Wissenserwerb oder auch Skills nach Lernen geht. Reflexion darüber, wie man gerade lernt und was man gerade macht, kann enorm viel bewirken. Ich wage sogar die Behauptung, wenn wir es schaffen, dass Medizinstudenten über ihre 6 Jahre Studium eine selbstreflektive Kapazität erhalten, dass sie sich selber hinterfragen können und sich selber dadurch Ziele stecken und so weiter, dann haben wir eigentlich fast die halbe Miete für das gesamte Studium. Der Rest, dieses ganze lustige anatomische lateinische Begriffe lernen, das kommt dann quasi automatisch hinzu.
Ja, ich will jetzt mal. Oder Robert, mach du erstmal.
Ganz kurz nochmal zu der Reflexion. Machen die Studierenden das? Also ich habe Standorte erlebt, wo das schwierig war, die da hinzukriegen und die haben das eher als Kopf gesehen. Also nicht alle, aber ich habe das schon mal erlebt.
Da kommen wir gleich. Das ist nur ganz kurz, das ist direkt Stimms zweite Frage. Ne? Soziale Erwünschtheit.
Ja, okay. Genau, und ich würde da direkt dran andocken. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, man braucht für Reflexion braucht man Zeit, Ruhe, Innehalten und dann gucke ich auf den Stundenplan und sehe, das ist eigentlich nicht vorgesehen. So, ne, also ich bräuchte vielleicht mal so einen Tag Ruhe oder so, wo man vielleicht eher Veranstaltungen hat, die vielleicht ein bisschen weniger sind, ein bisschen mehr Ruhe hat und das dann macht. Und so habe ich das Gefühl, wenn die dann so, du hast jetzt eine Stunde Zeit zwischen einer Vorlesung, Biochemie und weiß ich nicht was, hast du jetzt eine Stunde Zeit zum Reflektieren. Weiß nicht, ob das förderlich ist. Das wäre jetzt meine kritische Nachfrage.
Sicher. Wie man das Curricular implementiert, ist extrem schwierig. Und die Zeit finden muss natürlich auch jeder selber. Auf der anderen Seite, wenn man den Leuten vermitteln kann, wofür das gut ist und was das kann, erlebe ich auch viele Studenten, die sagen, nee, das ist mir wichtig, das möchte ich auch machen. Aber ich gebe dir auch recht, Robert, die Kritik so, boah, das ist dann nochmal so ein Ding und das müssen wir jetzt auch noch machen, das erleben wir hier auch an der Fakultät, natürlich. Also wir haben vieles von dem hier in Tübingen, deshalb habt ihr mich vielleicht hier auch eingeladen. Und natürlich ist unsere Erfahrung, also ich will es nicht ganz so plakativ machen, ne, aber so, ne, ein Drittel findet es total gut, ein Drittel sagt, naja, okay, ich sehe schon, und ein Drittel sagt, nee, ist totaler Quatsch. Okay. Also das kannst du immer so sagen, ist mit Sicherheit nicht ganz so von den Zahlen her, Ne? Aber im Wesentlichen hast du diese drei Meinungen, die sich mehr oder weniger heterogen über die Studienschaft verteilen.
Kann man das prüfen?
Yeah. Nächste super geile Frage. Ja, und wenn ich jetzt auf Constructive Alignment gucke, dann muss ich sogar so weit gehen und sagen, das muss ich putzen, wenn ich das will. Wenn ich das als eines der drei Säulen und Outcomes des Studiums setze, muss ich das auch prüfen. Mhm. Wenn ich in die Literatur gehe, gibt es 70, 80 verschiedene Prüfungsformate, die schon publiziert sind. Das geht. Das Schwierige daran ist immer, das ist was Normatives. Also es hat ja irgendwas mit Werten und Normen und Vorstellungen zu tun. Und da jetzt zu sagen, also ihr müsst jetzt genau so sein, wie ich das mir vorstelle, ne? Ihr müsst jetzt alle gefälligst altruistisch, ne? Das ist schwierig. Da kommen wir jetzt genau an diesen Punkt mit der sozialen Erwünschtheit und wie reagiert man da drauf. Aber die Menschen, die Medizin studieren und dieses Studium aufnehmen, haben auch schon eine grundsätzliche Vorstellung davon, was ihr Beruf später macht. Das ist total spannend. Wir haben mal so ein bisschen geguckt, wie das in den frühen Semestern schon mal so war, bei uns natürlich Anatomie, Vorklinik, wie das da so ist. Und die denken schon sehr, sehr reflektiert zum Teil über den Arztberuf nach und was das für sie bedeutet und was die Gesellschaft von ihnen erwartet. Das heißt, wenn man die in diese Reflexion reinkriegt, dann kommt man schon natürlich zu einem Bild, was die schon selber mitbringen, was sich auch doch schon relativ nah an dem orientiert, was man eigentlich so gesellschaftlich fast erwartet. Aber was sehr spannend ist, was zum Beispiel bei uns noch fehlt, was in den angloamerikanischen Ländern auch jetzt kommt und noch mehr ist, dass man wirklich auch die Gesellschaft, die Patienten in diese Prozesse mit einbezieht. Weil die können ja die Erwartungen noch viel besser formulieren als ich selber. Kann man das prüfen? Ja, erstmal kann man das unterrichten. Fangen wir vielleicht mal so an. Ne? Im Constructive Alignment kann man ja vorne anfassen. Teachable Moments ist ein sehr guter Punkt. Es gibt Ereignisse, die kann man nutzen, die im Studium drin sind. Und was sich zeigt, ist, dass, sag ich mal, je disruptiver die sind, also umso mehr die Leute sowieso drauf gestoßen werden, sozusagen, umso eher schafft man das, weil die sowieso drüber nachdenken. Also da bin ich hier jetzt natürlich in der totalen Pole Position, weil Präparierkurs, ne? Erstes, zweites, drittes Semester. Ja, da kommen Leute frisch von der Schule, zumindest zum Teil. Und dann drücken wir den Messer in die Hand und sagen, so, schneid mal eine Leiche auf. So. Mhm. Ja, ich glaube, mehr Disruption geht nicht im ersten, zweiten Jahr. Ja. Und das zu nutzen, um zu sagen, so, was passiert denn da mit euch? Ja. Das ist für viele ja auch, vorher machen die Chemie und Biologie, das ist alles so ein bisschen, ja, das hat das mit Medizin zu tun, ja, so ein bisschen im übertragenen Sinne und so. Aber dann kommt man erstmal und hat hier einen Patienten vielleicht sogar, ja, darf man vielleicht so als solchen bezeichnen, einen Körperspender und dann müssen die da reinschneiden und so, das macht extrem viel mit denen. Und das als Aufhänger zu nehmen, ist irrsinnig mächtig und ist toll. Und ich kann mich selber noch erinnern, in meiner ersten Situation, wo ich auf Station war, so erstes, zweites klinisches Semester, Praktikum, ne, und dann zieht man natürlich einen Kittel an, muss man ja, ne? Und dann kommt irgendeine alte Dame vorbei und sagt, ah, guten Tag, Herr Doktor. Da wo ich mir denke, krass. Bin ich jetzt nicht, ne? Aber du verkörperst was, ja. So, es gibt Fakultäten, die machen so eine White Coat Ceremony, ja. Da kriegen die Leute, wenn sie in die Klinik sind, einen weißen Kittel offiziell vom Dekan. Ne? Und so. Solche Momente, sowas macht, das sind auch Teachable Moments, ja. Oder Patientenkontakte, ja. Das ist schwer zu steuern. Wann ist das besonders eindrücklich oder nicht, ja. Psychiatrie ist ein gutes Fach, ja. Da kann man das im Curriculum verankern. Wir sprechen hier gerne so von curricularen Ankern an Stellen, wo man Reflexion aufhängen kann. Damit kann man viel arbeiten, finde ich. Und man kann viel longitudinal machen. In Tübingen haben wir seit knapp 10 Jahren jetzt ein Portfolio. Das heißt, die Studenten bekommen regelmäßig Reflexionsaufgaben und müssen die schriftlich einreichen. Das funktioniert nur, wenn du auch eine Betreuung hast. Das ist bei uns eigentlich ein Mentorenprogramm. Jeder Studierende bekommt ab dem ersten Semester einen Mentor, eine Mentorin aus der Fakultät, die Studierenden über die kompletten 10 Semester zumindest, PJ ist immer ein bisschen schwierig, weil da sind die meistens alle weg, über 10 Semester regelmäßig begleiten, regelmäßig sehen und mit denen diese Reflexionsdinge durchsprechen. Also es gehört zusammen. Das kann man, finde ich, auch nicht getrennt voneinander betrachten. Und mit Portfolio, schriftlichen Texten, kannst du bewerten, hast du eigentlich auch schon das erste Prüfungsformat. Ja, also muss man natürlich jetzt überlegen, was sind da die Kriterien, wann ist das bestanden, wann nicht. Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber das ist zumindest mal was, wo du dokumentieren kannst. Und auch wenn ich in den OSCE gehe und sage, okay, ich habe jetzt hier Knieuntersuchung oder so und mit dem Schauspielpatienten kann ich trotzdem auch ein Global-Rating machen, hat der sich adäquat verhalten, hat der in die Augen geguckt, hat der in der Hallo gesagt, hat er sich vorgestellt und so weiter. Das sind alles Faktoren, die ich so für sowas mitprüfen kann. Ja, also es gibt Möglichkeiten, dritte Sache, die man vielleicht noch in den Raum schmeißen kann, habe ich aber selber kaum Erfahrung mit, ist Situational Judgment Tests, dass man so richtig Twist-Aufgaben, das ist fast schon Multiple Choice, macht, wo man kritische, schwierige Diskussionen hat oder Fragestellungen, wo man die Studenten dann das mit abarbeiten lassen kann. Auch hier stellt sich die Frage der Bewertung, weil was ist dann richtig, was ist dann falsch, gerade wenn es um ethische Dilemmata geht. Sowas wird schon mal gemacht von Ethik und Geschichte der Medizin, wenn es da im entsprechenden Querschnittsbereich unterrichtet wird. Aber das sind alles Methoden, wo man auch das prüfen kann.
Mhm. Nochmal eine Rolle rückwärts. Du hast den Altruismus ja jetzt schon ein paar Mal genannt. Was sind denn noch so Kernthemen? Worum geht's noch?
Also was viel genannt wird in den verschiedenen Definitionen ist, also Altruismus fängt es natürlich an, aber auch Respekt, Empathie, Vertrauenswürdigkeit, Redlichkeit, Verantwortung, Integrität, Pflichtgefühl, Exzellenz und so weiter, soziales Bewusstsein. Ja.
Da würde ich nochmal, da wollte ich mich auch nochmal nachhaken. Und das, ich habe mich auch schon eine Weile mit dem Thema, also immer unter dem Begriff dann Haltung oder halt Attitudes, als nicht dann damit beschäftigt und mir Gedanken, da immer so ein bisschen kritisch drüber eingestellt, ich finde das eine gute Sache, aber ist da nicht ein grundsätzliches Problem, dass wir im Grunde entscheiden, wie Menschen gesinnungstechnisch zu sein haben.
Ja.
Von mir ist mal ganz böse. Und ich kenne keine Berufsgruppe, wo wir sagen, selbst bei Lehrern, die ja mit Kindern viel zu tun haben, selbst da kenne ich zumindest nicht, dass man da jetzt sagen würde, oder bei Erzieherinnen, Erziehern oder so, dass man sagen würde, so, wir erwarten von euch folgende, ich überspitze es, folgende Gesinnung, damit ihr in dem Bereich arbeitet.
Ja. Absolut richtig. Super schwierig. Wir kratzen wieder an deiner ersten, zweiten Frage.
Ja.
Nämlich mit deinem sozialen Erwünschtheit-Ding.
Oh, ich komme da nicht drüber hin.
Nein, das ist auch total wichtig, weil natürlich, wir haben gesellschaftlich vorgegebene Normen irgendwo oder einen normativen Rahmen, in dem wir uns bewegen sozusagen. Den kriegen wir mit, der ist aber auch schon vorher da. Den bringen wir auch mit, ja, Schule und Elternhaus, was in Kultur, Religion, was alles damit spielt. Davon kann man das auch nicht so richtig lösen. Und auch bei denen, die jetzt, sag ich mal, sozial erwünschter ihre Reflexionstexte schreiben oder auch im Prinzip dann im OSCE natürlich sich adäquat verhalten, kann man natürlich fragen, misst du wirklich das? Ja, oder was ist das dann? Also andersrum, die Validität dieser Messung ist natürlich komplett offen. Ja, weißt du nicht. Wirst du nie reingucken können in deren Köpfe, ob die das wirklich so denken und wollen. Jetzt kann ich aber einen Schritt zurückgehen und sagen, wenn die, sag ich mal, situationsadäquat performen, reicht mir das nicht. Ja, weil wenn das beim Patient ankommt, ja, wenn der sich halbwegs gut behandelt fühlt, reicht mir das nicht. Muss ich wirklich deren Gesinnung ändern? Muss ich in deren Kopf rein und sagen, ihr müsst jetzt genau so sein? Weiß ich nicht. Am Ende ist es ein Beruf, der natürlich auch irgendwas mit Berufung zu tun hat. Viele Leute machen das, weil sie da Spaß dran haben, weil sie es gut finden und weil sie Motivation haben. Aber am Ende ist auch klar, das ist ein Sozialberuf. Es geht immer um Menschen. Es wird immer Menschen, Patientinnen, Patienten geben, mit denen versteht man sich besser und oder schlechter. Ich muss aber trotzdem eine gewisse professionelle Haltung an den Tag legen. Zu dem Thema, sind wir nicht alle anders und geht das nicht irgendwie, ist das hier nicht zu viel Schablone-Denken oder sowas? Ist super gut, gibt es einen großartigen Buchkapitel, muss man leider sagen, es ist schwer verfügbar, den ich euch empfehlen kann. Das Rad dreht sich weiter, das ist in einem Buch, das heißt Applied Philosophy for the Health Professions oder sowas. Großartiges Buch mit Philosophen, jetzt sind wir wieder da, ne? Mit dem Philosophen. Ja. Ich habe auch wirklich mal 4 Semester Philosophie studiert. Das habe ich euch mal gemacht.
Ich habe das auch, in der Oberstufe.
Das ist großartig.
Ich bin alleine unter schönen Geistern, vielen Dank. Ja.
Robert versteht das auch gar nicht, der nickt nur.
Ich nick nur.
Da gibt es einen Artikel oder ein Buchkapitel, die schreiben jetzt, die drehen dieses Professional Identity Ding weiter und sagen, machen wir nicht total das Falsche? Müssen wir nicht über Subjectivation da nachdenken? Also müssen wir nicht denjenigen individuell da abholen, wo er ist, weil jeder will doch vielleicht was anderes. Müssen wir ihm nicht an einem gesellschaftlichen Supernorm, sondern vielleicht eher an seinen eigenen Vorstellungen messen, dass jeder der Arzt oder die Ärztin werden will, der er sie denn gerne sein möchte. Fand ich total spannend. Also auf dem rein philosophischen, ist ja auch ein philosophisches Buch, aus dem rein philosophischen Standpunkt, also es geht so ein bisschen der Kopf auf und denkt man, ja, ist total geil. Und dann schnappt man wieder zurück in diese lehrenden Rolle und denkt sich, ja, und wie mache ich das jetzt?
Ja.
Die Idee ist gut, ja, aber die Diskussion geht weiter. Deshalb ist das auch, finde ich, ein spannendes Feld.
Mich interessiert ja auch die Weiterbildung immer so, weil Weiterbildung, machen wir, glaube ich, nochmal eine Folge drüber, Tim.
Sagen wir seit 3 Staffeln.
Aber müssen wir aber machen, weil Weiterbildung ist dann plötzlich alles auf Null. Gibt es da auch schon Programme oder kennst du jemanden, der das auch schon irgendwie in der Weiterbildung
ja.
macht?
Gibt's genauso. Wer uns immer einen Schritt voraus ist, sind die Schweizer. Fußballerisch müssen wir halt mal gucken, aber
bitte nicht.
Dem stimmt, obwohl für die Staffel kommen wir viel zu spät raus. Ne? Wir, ja, richtig, zum Kontext, wir sind gerade mitten in der Europameisterschaft.
Oh, wir haben doch nicht live.
Ja, genau, wir sind nicht live. Wir nehmen gerade auf während der EM. Ja, für die Weiterbildung natürlich genauso wichtig, weil dann auch noch diese ganzen Nuancen, die du beschrieben hast, da muss ich auch sofort grinsen, dieses Fachspezifische. Ja, und auch Chirurgen sind nicht Chirurgen. Ja, der Kardiochirurg ist ein anderer als der Viszeralchirurg, ist der andere als der plastische Chirurg. Ja. Kann man stundenlang drüber bei mindestens 1 bis 17 Bier drüber philosophieren. Das geht natürlich weiter, natürlich. Und auch da kann man das begleiten. Auch da gibt es natürlich Schlüsselmomente. Auch da kann man darüber reflektieren, was möchte man, was will man nicht. Du hast ambulant reingebracht, auch ein total spannender Punkt, den ich so in dem Kontext auch noch nicht gehört habe. Aber ambulantes Setting macht auch, verändert total viel. Die Patienten sind anders. Die Behandlungskonzepte sind anders. Und das macht sicherlich auch was, dass die professionelle Identität des Niedergelassenen total anders ist, selbst wenn er im selben Fach ist. Ja. Ist ein super spannendes Ding. Ich kenne ein paar Leute, die ja schon mal drüber sich Gedanken gemacht haben. Ich will jetzt kein großes Name-Dropping hier betreiben, aber so systematisiert, glaube ich, habe ich das noch nicht gesehen. Aber es muss da genauso rein. Also wenn ich mal hier NKLM denke und das gute alte Kahnwitz-Modell, was ihr auch, glaube ich, auch schon mal hattet, mit den verschiedenen Rollen, da ist Professional ja auch mit drin. Und eigentlich ist das Kahnwitz-Modell ja ein Weiterbildungsmodell, ist ja gar nicht fürs Studium gedacht gewesen. Die Deutschen haben das über Studium rübergestülpt und eigentlich das Royal College of Surgeons of Canada das ja für die Weiterbildung gemacht, weil das da ja wichtig ist mit der professionellen Identität. Ja. Das ist insofern auch spannend, weil das ist nochmal so ein kleiner persönlicher Side-Note, dass mit dem, wenn wir das diskutieren, die Professional Identity, dann reden natürlich von der ärztlichen Identität, die Studierenden früher oder später mal haben würden. Aber wenn ich das prozedural sehe und die im Studium ankommen, dann ist die erste Identität, die sie erwerben, nochmal eine andere und die ist auch schon anders. Das ist die Identität als Medizinstudent oder Medizinstudent.
Ja, ja.
Auch die ist schon mal anders. Also ich erinnere mich an mein Studium, ja. Das war klar, der Mediziner oder Medizinstudent ist was anderes als der Philosoph, hallo Tim, oder der Geisteswissenschaftler oder die Jurist, ja, oder die Juristin, so die klassische, ja. Ich habe an der Uni studiert, da war die größte Fakultät die juristische Fakultät und die waren allgegenwärtig und waren anders. Genau, und also auch das macht schon was, ja, auch diese Medizinstudenten-Identität ist schon was sehr Mächtiges und die Identitätsbildung dahingehend findet auch schon früh statt, ja. Da hat man noch gar nicht so viel mit Arzt, Ärztin zu tun.
Ja, ich habe das gemerkt, als ich studiert habe, ich habe ja hier Geisteswissenschaften studiert, Und dann die Kolleginnen und Kollegen, die eben Medizin studiert haben, da haben wir gemerkt, dass es eine ganz andere Form, Studium, Student sein, ganz anders gelebt und erlebt wird. Aber also im Negativen wie auch im Positiven. Also zum Beispiel die, so stark wie die Fachschaften in der Medizin, sind die in den anderen Fächern mit Abstand nicht. Mag Ausnahmen geben oder so. Wir als Fachschaft, ich war auch in der Fachschaft mal aktiv, wir durften mal auch dabei sein, aber am besten raus und am besten nichts sagen. So, ne? Und in der Medizin haben wir die Fachschaften eine ganz andere starke Rolle, was ich gut finde auch. Die können viel mehr mitreden, werden meistens, nicht immer, relativ stark gehört, sind gut institutionalisiert und so. Und das fand ich zum Beispiel auch. Also deswegen, es ist ein Punkt. Also da Medizin studieren, das ist nochmal eine eigene Rolle und Identität. Ja?
Mit Sicherheit.
Ich habe noch eine Frage zum Schluss und zwar, weil wir haben schon jetzt gleich die Zeit schon, man könnte hier noch gut 2 Stunden drüber quatschen laufen.
Sicher.
Aber ich habe noch, und zwar, ich habe jetzt halt so überlegt, du hast vorhin gesagt, am Ende ist es ein Sozialberuf, man muss irgendwie ja auch dann wieder bei sich bleiben und einfach auch in dem Job auch irgendwie dann so handeln, wie man unterwegs ist. Und wenn ich jetzt überlege, ich hatte schon Studierende, die konnte ich nicht leiden. Mit denen hatte ich keine Empathie oder die sind mir auf den Senkel gegangen oder so. Und trotzdem habe ich die professionell, ne, unterrichtet, geprüft und so weiter. Dann sind die irgendwann weg und dann ist gut und so. Könnte man da nicht auch ganz provokativ sagen, naja, die Haltung, die derjenige hat oder die professionelle Identität. Im Grunde, am Ende des Tages geht es doch um die Skills. Der muss höflich sein, der muss seinen Namen nennen, der muss freundlich sein, lalalala. Was da im Hintergrund ist, welche Haltung. Also jetzt sehr provokativ wieder formuliert, ist doch eigentlich egal, wenn die Skills drumherum, und dazu zähle ich jetzt auch mal die Kommunikation und nonverbal und so weiter, wenn das halbwegs stimmt.
Kann man sicherlich so sehen, aber...
Ist aber scheiße.
Nein. Das ist völlig okay. Und diese Sympathie, Antipathie-Ding haben wir ja schon angesprochen. Das gibt's auch überall. Ich denke, es ist schwierig. Wenn der mit dir so ist, heißt das ja noch lange nicht so, dass er mit anderen auch so ist. Und wer der Gradmesser ist, und da gehe ich jetzt zurück auf die angloamerikanische Urproblem sozusagen, weshalb die da in den 90er Jahren so ein bisschen dran haben, angefangen haben zu rütteln. Am Ende geht es um den Patienten und der Patient oder die Patientin, der, die sich gut behandelt und gut aufgehoben fühlt. Und wenn man Arzt-Patient-Verhältnis mit Vertrauen nochmal bildet, geht das nochmal ein Stückchen weiter. Man muss dem ja wirklich Dinge erzählen, die und so. Mhm. Und jetzt zurück zu deinen, sage ich mal, Studenten, mit denen du nicht so gut klarkommst. Auch bei denen merkst du ja, also man hat ja, ohne dass man da jetzt groß drüber redet, man hat ja dann doch so ein bisschen Gespür davon, wie echt oder nicht echt sind die jetzt. Ja, wie authentisch sind die? Mhm. So. Und das ist mit Sicherheit einer der schwierigsten Punkte, wenn man das unterrichtet, weil man das den Leuten vielleicht mal sagen muss. Aber genauso wie du das merkst, merken die Patientinnen und Patienten das auch. Und dann geht die Schere auf, dass die sagen, boah, der nimmt mich nicht ernst und so, vielleicht hole ich doch mal eine zweite Meinung, keine Ahnung. Mhm. Also, genau dieses empathisch mit dem Patienten mitgehen Ding ist schon was, das ist ein Skill am Ende. Mhm. Ja, und manchmal kann man das auch besser oder schlechter. Aber ich glaube schon, dass das was ist, wo man den Studierenden beibringen kann. Das ist was, was wichtig ist, um Compliance zu erreichen, um mit dem Patienten vernünftig und so weiter, ja, um ein besseres Behandlungsergebnis am Ende zu erzielen. Ja. Und das trägt bei so. Und ob man das in jedem Fall schafft oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Aber im Wesentlichen das als wichtige Komponente des Heilprozesses sozusagen, des Behandlungsprozesses den Leuten bewusst zu machen, finde ich nicht falsch. Wie sie es dann für sich selber umsetzen, kann ja auch irgendwo anders sein und muss ja auch nicht für mich optimal sein. Ich kann ja dann auch sagen, ja, gehe ich lieber zum anderen Arzt oder Ärztin. Ja. Also so. Ich glaube, dieses Grundbewusstsein über diese Prozesse und mal darüber nachdenken, Reflexion, ist glaube ich, hilfreich.
Ja, könnte man quasi sagen, dass der Skill quasi, dass der Skill, wenn er gut umgesetzt werden soll, auf einer Haltung basieren sollte, genau wie vielleicht auch ein praktischer Skill auf dem Wissen basiert sein muss, damit er vernünftig umgesetzt wird.
Ja, das ist ein gutes Bild.
Find schön. Ja. Publiziere ich erstmal. Nein, okay. Nee, gut, weil da habe ich immer so gehangen dran, gedanklich. Ja, okay. Letzte Frage, also jetzt die allerletzte.
Ach, Tim, auch Mensch. Eine haben wir noch.
Wo geht die Reise gerade hin? Wo siehst du gerade im deutschsprachigen Raum? Ne, du hast ja gesagt, die angloamerikanischen Länder sind da ein bisschen voraus. Bei uns gibt es jetzt einen Ausschuss, der sich damit in der GMA sehr aktiv beschäftigt. Da bist du ja auch aktiv. Aber wo geht die Reise so hin? Ist das ein Thema gerade an den Fakultäten? Wird das eher stiefmütterlich behandelt? Wie würdest du es einschätzen?
Ich habe einen schlechten Überblick über die gesamtdeutsche Situation. Also du lädst mich jetzt ja ein, über alle Fakultäten zu sprechen, kann ich so mit Sicherheit nicht.
Vom Bauchgefühl so.
Genau. Das Bauchgefühl ist, es gibt viele, die sich damit auseinandersetzen. Ich habe noch einen ganz wichtigen Strang vergessen, der für dich auch total interessant ist, für mich als Ex-Philosoph vielleicht auch. Es gibt noch einen ganz großen Bereich, der sich auch damit auseinandersetzt, der ganz andere Trigger nutzt sozusagen oder ganz andere Anknüpfungspunkte. Das steht bei mir nicht so im Vordergrund, weil wir das hier nicht machen, aber es gibt ein paar andere Fakultäten, die sind da sehr stark drin. Das ist narrative Medizin oder Narrative Medicine, die sehr viel auch mit kulturellen Kontexten arbeiten, mit Film, mit Kunst, als Aufhänger. Und das ist super spannend. Habe ich keine Erfahrung mit, kann ich leider nicht viel zu reden, aber da ist es bestimmt super. Kann ich auch mindestens auch noch drei verschiedene Ansprechpartner nennen, mit denen ihr einen tolle Podcast aufnehmen könnt. Da gibt es schon, es gibt einige Programme, einige Fakultäten, die denken da schon aktiver drüber nach und machen noch mehr. Wer auch oft Kristallisationspunkt für sowas an Fakultäten sind, ist natürlich die Ethik und die Geschichte der Medizin, also von die Ethik in der Medizin, weil das natürlich mit dem ganzen Wertehaltung, Dingen und so weiter da reinkommt. Also das dockt so ein bisschen an die klassischen B8 ist das, glaube ich, weiß ich gar nicht. Also Ethik an und da ein paar Fakultäten, die einfach da schon weiterdenken, die andere Kontexte denken, die andere Inhalte damit reinbringen, Stichwort Kultur, Narrative Medicine und so weiter, oder die das auch schon longitudinal denken. Da gibt es schon einige Fakultäten, die da was machen, aber es ist noch nicht so vorne auf der Titelseite, wenn du so willst. Mhm. Ne? Also zum Beispiel in der neuen AO im Entwurf ist es ja auch nicht wirklich drin. Im NKLM muss man ganz interessanterweise sagen, im 1.0, also 2015er Ausgabe, war das noch eine eigene Rolle, ein eigenes Kapitel. Und im 2.0 ist es verschwunden. Es ist noch da, aber es wurde disseminiert und irgendwo unter anderen Sachen weiterverpackt. Also dieses prominente, wir stellen es vorne dran Ding, das ist wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem existiert, aber es wird jetzt auch fakultär, glaube ich, noch nicht so als das große nächste Ding wahrgenommen.
Okay, ja. Ja. Du hast gesagt, du kannst den Überblick nicht so geben. Ich fand, das war ein ziemlich guter Überblick
eigentlich. Also, das, ja, das fand so, ich auch.
Das war ziemlich gut. Ja, okay, dann vielen Dank, Thomas, dass du heute da warst.
Ja, vielen
Sehr
Dank.
Sehr gerne.
Auch von meiner Seite.
Ich hab zu danken.
Sehr spannend.
Hat Spaß gemacht. Ist ein tolles Thema und ich glaube auch ein sehr, sehr, was in die Zukunft strahlen wird und wo wir immer wieder jetzt mit Berührungspunkte haben werden. Und wir hoffen, wir konnten die Hörer und Hörerinnen da ein bisschen aufklären, was das heißt.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, tausend Dank auch von mir. Das war sehr spannend.
Und jetzt macht der Robert die Abmoderation.
Gut, das war eine weitere Folge. Wir verabschieden uns von euch und möchten euch nochmal bitten, wenn ihr wirklich bis hierhin durchgehalten habt, dann noch ein paar Minuten länger durchzuhalten, um einmal die Umfrage zu beantworten, weil es wäre für uns total spannend, mal rauszufinden, was unsere Zielgruppe ist und was eure Meinung dazu ist. Okay, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Wir freuen uns und bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.